Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Atempause von und mit Timo Niesner. Dein Podcast rund um das Wunderwerk unseres Körpers, die Atmung. Gründer von Restorative Breathing, Apnoe-Lehrer, Business Coach und Mentaltrainer Timo Niesner taucht zusammen mit dir jede Woche nicht nur weiter in Themen rund um die Atmung ab, sondern unterstützt dich auch dabei, mehr bei dir selbst anzukommen. Für deine persönlichen Atempausen.
Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen und willkommen zurück in der Atempause. Ich bin Timo Niesner, dein Host, und ja, wir sind wieder aufgetaucht. Wir waren jetzt ein paar Wochen beim Apnoe-Tauchen im Mittelmeer in unserem schönen Freediving-Camp auf Gozo und sind jetzt final wieder zurück und halten jetzt nicht mehr ganz so lang die Luft an. Aber genau das ist das Thema der heutigen Folge, die Kunst des Luftanhaltens. Und bevor wir hier direkt einsteigen, möchte ich dich noch ganz kurz auf ein paar Sachen hinweisen. Einmal, wenn du hier über Spotify hörst, dann hast du hier unten unterhalb des Podcasts die Möglichkeit, auch uns nochmal auf Umfragen zu antworten, zum Beispiel, wie dir diese Folge gefallen hat. Mit jedem Feedback können wir natürlich uns verbessern und uns weiterentwickeln. Daher würden wir uns wünschen, dass du uns einfach ein kurzes Feedback gibst. Also vielen Dank schon mal dafür. Als zweite Frage haben wir auch nochmal, welche Themenwünsche du hast. Auch das kannst du uns natürlich unten mit reinschreiben oder auch per Mail schicken. Und zwar an die mail@restorative-breathing.org. Auch das wird nochmal unten verlinkt in den Shownotes. Wenn du jetzt zum ersten Mal da bist oder du natürlich schon öfters da warst, aber uns noch keine Bewertung hinterlassen hast, dann würden wir uns sehr darüber freuen, wenn du dir kurz einen Moment nimmst und entweder auf Pause drückst oder wartest natürlich auch, bis du zum ersten Mal eine Folge von uns gehört hast und uns dann hier ganz gleich, auf welchem Portal du uns gerade hörst, eine Bewertung hinterlässt. Das hilft uns zu wachsen und gibt uns die Chance, diesen Podcast weiterhin auch kostenfrei anbieten zu können. Und falls du es noch nicht über unseren Newsletter oder über Instagram und Social Media mitbekommen hast, wir haben Ende des Jahres ein Atemretreat geplant, und zwar vom 31. Oktober bis zum 5. November im schönen Österreich, im Norden oben in der Nähe von Weitra. Das liegt so gefühlt zwischen München und Wien. Und hier haben wir noch bis zum 1. Juli, also nicht mehr ganz so lange, nur noch ein paar Tage, haben wir noch einen Frühbucherrabatt und ein spezifisches Frühbucherangebot. Auch hier mache ich unten in die Shownotes nochmal den Link rein. Hier kannst du nochmal gerne drauf schauen oder du findest natürlich auch das komplette Angebot auf unserer Homepage. Was ist hier mit dabei? Wir sind auf einem riesengroßen Gut, haben über 40 Hektar nur für uns Wald. Wir sind an einem Luftkurort, also es gibt nichts Besseres für uns, als dieses Atemretreat dort zu machen. Wir haben eine Waldsauna, wir haben einen Badeteich, wir werden mit der Kälte arbeiten, wir werden die ersten zwei Tage funktionell arbeiten, mit unserer kompletten funktionellen Atmung. Wir machen viele Atemsessions, viel Background-Wissen, wir gehen ganz viel in Austausch, ganz viel in Reflexion, und zwei Tage machen wir dann nochmal von den zwei vollen Tagen komplett intensive Atemsessions, wie Electric Motion, wie Sufi-Meditation, wie Hypoventilation, Luftanhaltephasen, was auch das Thema der heutigen Folge ist. Und natürlich gibt es regionale Biokost, Einzelzimmer, du kannst auch in Doppelzimmer reingehen, und wir haben dieses ganze Gut nur für uns, ganz exklusiv für diese, ja, fünfeinhalb Tage im Endeffekt, die wir dann vor Ort sind. Guck dir das sehr, sehr gerne an, das ist super, super spannend. Und wenn du sagst, hey, ich möchte davor auch schon mal reinschnuppern und bin selbst zum Beispiel schon ein Teacher, dann gibt es jetzt auch die Möglichkeit, Ende Juli an einem Special teilzunehmen. Und zwar am 24.07. gibt der Ben Göller, ein Sportpsychologe und Kollege von mir, uns ein spezifisches Special nochmal zum Thema Sportpsychologie und Atmung. Und hier gibt es auch die Anmeldung über einen Link in den Shownotes oder du findest es natürlich auch auf der Homepage nochmal. So, genug dazu. Jetzt starten wir natürlich wiederum komplett rein in unser Thema der heutigen Folge. Und das ist die Kunst des Luftanhaltens. Stille. Dazu erstmal die Frage, fällt dir überhaupt das Luftanhalten schwer? Möchtest du länger die Luft anhalten können? Oder auch, was ist der Unterschied zwischen Luftanhalten im Wasser und an Land? Dabei spreche ich mit dir auch ganz viel körperliche Empfindungen im Vergleich zu mentalen Prozessen an. Also das sind so die Inhalte dieser heutigen Folge und da möchte ich dich direkt mitnehmen und natürlich nicht nur unter Wasser, sondern auch über Wasser dich dabei unterstützen, länger die Luft anhalten zu können und dir vor allem zu zeigen, was dabei die Kunst ist und wie einfach es eigentlich sein kann, tiefer in dieses Thema abzutauchen und das Luftanhalten wirklich aktiv zu genießen. Für den Einstieg erstmal. Wenn du anfängst mit dem Luftanhalten, dann ist es auch ganz normal, dass es anfangs einfach ein bisschen schwerer ist und du damit ganz, ganz vielen Themen arbeiten kannst am Anfang. Oder auch eben das Gefühl hast, wow, das klappt irgendwie nicht richtig. Ich kann nicht richtig loslassen, ich kann mich nicht richtig entspannen oder ich weiß auch gar nicht, auf was ich wirklich Acht geben sollte. Deshalb gebe ich dir in dieser Folge ein paar Tipps mit. Ich zeige dir auch, an was es liegen kann, mit was du arbeiten könntest. Und ich zeige dir auch die physiologischen Hintergründe noch, die entstehen in der Phase des Luftanhaltens. Gerade auch beispielsweise, wo es der Unterschied zwischen Wasser oder auch an Land ist. Also, wie gesagt, es ist eigentlich ganz normal, dass es am Anfang ein bisschen schwierig ist. Auch bei mir war es anfangs ein bisschen schwieriger, länger die Luft anzuhalten, weil einfach ganz viele Prozesse bei uns sowohl auf körperlicher als auch auf mentaler Ebene ablaufen. Gleichzeitig ist es auch so, dass wir im Alltag meist im Außen sind. Das heißt, wir befassen uns eher mit den Dingen, die um uns herum passieren, Sachen, die mit unserer Arbeit zu tun haben, Sachen, die mit unserer generellen Umwelt zu tun haben, Dinge, die uns beschäftigen und wir im Alltag meist wenig wirklich im Innen sind. Gleichzeitig kommt nochmal dazu, dass wir oftmals dem hohen Stresslevel ausgesetzt sind und über diesen Stress auch in eine veränderte Atmung kommen. Und zwar tendieren wir im Alltag zu einer Hyperventilation. Das bedeutet, dass wir oft flach und sehr schnell und viel atmen, im Worst Case eigentlich auch noch durch den Mund atmen. Und diese Atmung bringt uns automatisch an den Punkt, dass wir zu viel CO2 abatmen. Das bedeutet, wir atmen eigentlich mehr aus als ein und durch diese flache Atmung ist es auch nochmal so, dass unser komplettes körperliches System sehr hoch aktiviert ist. Wir sprechen hier von einer sympathischen Aktivierung unseres Nervensystems und über diesen Faktor kommen wir eher an diesen Punkt, dass wir uns auch gestresst fühlen, dass wir viele restaurative Prozesse, die eigentlich in unserem Körper ablaufen, hemmen. Jetzt ist es so, ich habe schon davon gesprochen, dass es auch etwas mit den Gasen in unserem Körper zu tun hat, und zwar gerade unser CO2-Level. Wenn ich an diesem Punkt bin und viel hyperventiliere, atme ich mehr CO2 ab. Wie empfindest du das, wenn du hyperventilierst? Dieses abgeatmete CO2 führt dazu, dass wir, wenn wir beispielsweise in Luftanhaltephasen hineingehen, unser Körper uns signalisiert, dass wir schon nach einer kurzen Zeit körperliche Reaktionen bekommen. Das liegt daran, dass wir, wenn wir, sage ich mal, nicht in dieser natürlichen Atmung sind, nicht gucken, dass wir öfters mal hypoventilieren. Das bedeutet, unsere Atemfrequenz zu verringern, wirklich auf einen Punkt von 5 oder vielleicht sogar weniger Atemzüge pro Minute schaffen. Dann ist es so, dass unsere CO2-Toleranz, das bedeutet die Reaktion meines Körpers auf ein erhöhtes CO2-Level, und das ist diese Toleranz von CO2, dass diese CO2-Toleranz sehr niedrig liegt. Das bedeutet für mich, wenn ich viel Stress ausgesetzt bin, viel mental auch im Außen bin, viel in einer flachen und schnellen Atmung bin, bei der ich mehr CO2 ausatme, und ich dann in Phasen komme, in denen ich die Luft anhalte beispielsweise, dann baut sich bei mir im Körper CO2 auf. Und wenn sich dieses CO2 aufbaut, das hat was damit zu tun, dass mein Körper Sauerstoff verstoffwechselt und dabei entsteht unter anderem CO2, dass mein Körper dann sagt, hey, warte mal, dieses CO2-Level bin ich nicht gewohnt, da stimmt was nicht. Also diese Gewohnheit, dieses Programm, was wir uns angewöhnt haben, ist im Endeffekt nicht mehr im Normalmodus und es hat sich was geändert. Und dann sagt mein Körper, ey, stopp, pass mal auf, hier passiert irgendwas stimmt hier nicht. Und dann sendet unser Körper uns Signale, weil die Konstellation zwischen Sauerstoff und CO2, wie du sicherlich auch in vorherigen Podcast-Folgen schon gehört hast, ist so, dass ein niedriges Sauerstofflevel oder auch ein höheres Sauerstofflevel von uns körperlich gar nicht so richtig zu fassen ist. Die Veränderung von CO2 hingegen ist für uns ganz klar körperlich spürbar. Und wenn wir jetzt unsere Luft anhalten und dieses CO2-Level anfängt anzusteigen, weil wir Sauerstoff verbrauchen, dann ist es so, dass unser Körper uns Signale sendet und diese Signale sind oftmals sehr harte Signale. Und jetzt geht es darum, wie können wir damit umgehen, mit diesem erhöhten CO2-Level besser haushalten zu können. Und vor allem, die meiste Reaktion dabei ist, CO2-Level geht nach oben, ich komme in eine Art Kampfmodus rein. Das heißt, ich fange an, meinen Körper anzuspannen und versuche, gegen diese körperlichen Empfindungen zu arbeiten. Und das ist im Endeffekt auch die Reaktion, die wir im Außen gelernt haben, ja, dagegen zu gehen, dagegen zu arbeiten, im Kopf durch die Wand zu gehen und eben weit entfernt zu sein von uns selbst und diesen Empfindungen, die wir haben, wenn wir an sowohl körperliche als auch mentale Grenzsituationen stoßen. Jetzt ist es ja so, wenn du dir anschaust, was kann dein Körper denn wirklich machen? Und du hältst zum Beispiel die Luft an und merkst nach ein paar Sekunden, jetzt wird es schon anstrengend. Dann mach dir einmal vom Kopf her bewusst, dass dein Körper viel mehr kann, als du selbst glaubst. Also als du vielleicht mental momentan in der Lage bist, das abzurufen. Es ist so, es gibt ein paar schöne Studien, eines von der Erika Schagata aus Schweden, eine schöne Studie, wo man sich auch anschauen kann, welche Komponenten wichtig sind, um länger die Luft anhalten zu können, rein physiologisch gesehen. Aber dass eigentlich jeder von uns die Kapazität hat, problemlos durch minimales Training 3 bis 4 Minuten die Luft anhalten zu können. Natürlich bedarf das auch einer gewissen Vorbereitung, aber diese Vorbereitung ist eben nicht nur die Atmung, sondern es ist auch eine mentale Vorbereitung und vor allem beim Luftanhalten die Auseinandersetzung der körperlichen Empfindungen und die Auseinandersetzung mit unserem eigenen mentalen Zustand. Das bedeutet für dich, wenn du die Luft anhältst und optimal vorbereitet bist, spreche ich gleich nochmal an, dann kannst du problemlos 3 Minuten bis hin zu 4 Minuten die Luft anhalten. Die physiologische Vorbereitung, also die rein körperliche Vorbereitung darauf, ist, dass du deinen Körper in einen Modus versetzt, bei dem du dir vorstellen kannst, dein Körper legt sich schlafen, dein Kopf bleibt aber hell wach. Wenn du in diesen Modus kommst, dann ist es für dich viel leichter, auch länger die Luft anzuhalten, weil dein Körper einmal auf Sparflamme läuft und gleichzeitig dein Kopf an einem Punkt ist, in dem er sehr viel verarbeiten kann, sehr nah bei dir selbst ist, sehr viel wahrnehmen kann, was auf körperlicher Ebene und mentaler Ebene passiert. Und wenn du an diesem Punkt bist und ganz klar bist, dann ist auch für dich es viel einfacher, mit diesen Grenzsituationen umzugehen, weil du von Versuch zu Versuch, also Versuch bedeutet, die Luft anzuhalten, damit rauszugehen aus der Situation und wieder reinzugehen, von Versuch zu Versuch merkst, wie kannst du etwas verändern, damit es dich dabei unterstützt, länger die Luft anhalten zu können. Heißt auch, wie kannst du verändert mit körperlichen Empfindungen umgehen? Wie kannst du verändert mit mentalen Grenzsituationen umgehen, indem beispielsweise eine Stimme hochkommt und dir sagt, du musst hier raus, du kriegst nicht genug Luft. Wenn du jetzt nicht aufhörst, die Luft anzuhalten, dann kann was passieren. Und das ist meist eben nicht der Fall, sondern es ist so ein Notausgang, den wir uns selbst geschaffen haben, um aus dieser Situation herauszukommen. Was wir wollen, ist innere Ruhe. Was passiert ist, dass wir uns mit unseren eigenen Ängsten auseinandersetzen müssen. Das heißt, wenn du beispielsweise jetzt die Luft anhältst, dann passiert etwas bei dir im Körper. Dein Körper sendet die Signale und diese Signale sind meist exakt die gleichen Signale, wie dein Körper die sendet in Situationen, in denen du das Gefühl hast, dass Angst dich anfängt zu beherrschen. Das kann beispielsweise sein, dass du gewisse Situationen für dich im Leben hast, die du einfach versuchst zu vermeiden, weil du dabei kein gutes Gefühl hast. Negative körperliche Empfindungen, die du eben so bewertest. Und das steht in einem Kontrast zur inneren Ruhe. Ja, man hält vielleicht mal die Luft an und dann merkst du am Anfang, ja, jetzt ist noch alles leicht und easy. Und auf einmal fängt es an, so ein bisschen anstrengend zu werden. Bei manchen Leuten ist es sogar so, dass es ist, als würde sich ein Schalter umlegen. Sie halten die Luft an und auf einmal macht es Klick und sie müssen sofort raus. Und das ist schon mal der erste Punkt, mit dem ich hauptsächlich arbeite mit meinen Teilnehmern, dass wir lernen, dass wenn ein Impuls kommt, dass ich nicht sofort extrem darauf reagiere, sondern dass ich erstmal mir diesen Impuls anschaue, was ist das, kommt es aus dem Kopf, kommt es aus dem Körper, und ab diesem Punkt kann ich dann langsam die Situation verlassen, und über dieses langsam verlassen der Situation gehe ich schon den ersten Schritt, um mit dieser Empfindung oder diesem mentalen Zustand mich auseinanderzusetzen. Und dann auch die Frage, was ist denn gerade passiert und wie bist du mit dieser Situation umgegangen? Was es uns vereinfachen kann, ist, wenn wir in diesen Situationen ganz klar trennen können zwischen, was kommt aus dem Kopf und was kommt aus dem Körper. Und wenn du solche Übungen jetzt mal für dich machst und Luftanhaltephasen machst, zum Beispiel nach diesem Podcast, dich mal hinsetzt und sagst, okay, ich habe jetzt ein paar Inputs bekommen, ich probiere es mal aus, mal gucken, was bei mir hochkommt. Dann ist die größte Challenge am Anfang, dass du dir die Zeit gibst, nachdem du wieder eingeatmet hast und ausgeatmet hast, also zurückgekommen bist aus dieser Luftanhaltephase, dass du ganz klar reflektierst, was ist gerade in meinem Körper passiert und wie bin ich, und das ist nämlich der große Unterschied, und wie bin ich mit dieser Situation mental umgegangen. Weil die ersten Reaktionen, die wir bekommen, sind körperliche Reaktionen. Die können auch ganz, ganz subtil sein. Das können kleine Sachen sein, eine Anspannung der Beine beispielsweise. Ich ziehe die Schultern ein bisschen nach oben, ein Drücken auf der Brust, ein komisches Gefühl im Hals, als müsste ich schlucken. Es kann auch einfach sein, dass ich das Gefühl habe, mein Herz pochert ganz, ganz schnell und laut oder mein Kopf wird warm. Also da gibt es ganz, ganz viele körperliche Signale, die kommen. Und das Wichtigste ist erstmal herauszufinden, welches erste Signal zeigt sich denn? Und wenn ich dieses erste Signal habe, dann kann ich dieses Signal verbinden mit meiner mentalen Reaktion auf diese körperliche Reaktion. Das heißt, mein Körper sendet mir ein Signal und dann ist die Frage, wie reagiere ich vom Kopf her? Und dann kommt nämlich wie eine Kommunikation zwischen körperlich passiert was, der Kopf sagt, oh, das kenne ich, das ist jetzt irgendwie nicht so gut, ich will hier irgendwie raus. Und was uns oftmals fehlt, ist die Verbindung zwischen unserem Kopf, also unserem mentalen Zustand, unserer bewussten Reaktion darauf und die Verbindung zu unserer unbewussten Reaktion. Aus unserem Unterbewusstsein kommen nämlich auch Empfindungen mit nach oben, kommen Erfahrungen, die wir zum Beispiel bei uns im Leben gemacht haben. Und auch diese Impulse gehen einher mit dieser Situation des Luftanhaltens, also auch mit diesen körperlichen Reaktionen, die unser Körper uns sendet, um aus dieser Situation herauszukommen oder einfach nur zu zeigen, hey, ich kenne die Situation so nicht, ich komme mit diesem hohen CO2-Level momentan nicht klar, ich weiß nicht, was dabei passiert. Grundsätzlich rein physiologisch gesehen ist es so, dass in dieser Situation, und das ist wirklich ganz interessant, in der du das Gefühl hast, jetzt aufhören zu müssen, während du die Luft anhältst, weil du glaubst, jetzt ist die Grenze erreicht, da geht nichts mehr. Genau in diesem Moment läuft dein Körper auf Hochtouren, und zwar an dem Punkt, Sauerstoff zu verstoffwechseln. Das heißt, rein von der Sauerstoffeffizienz bist du an diesem Punkt im besten Modus. Das heißt, dein Körper kann extrem gut Sauerstoff aufnehmen und kann diesen im Endeffekt verstoffwechseln für dich, um daraus Energie zu gewinnen. Was du dir jetzt vorstellen kannst, ist, wenn dein Körper so gut funktioniert gerade, warum muss ich denn raus aus der Situation? Und jetzt kommen wir zu diesem Thema der mentalen Techniken in diesem Moment. Der Körper ist theoretisch in einem ruhigen Modus. Du kannst eben versuchen, in diese innere Ruhe reinzukommen. Aber wie schaffe ich das? Dafür kannst du dir vorstellen, dass du versuchst, deinen Kopf zu beschäftigen. Das heißt, du gibst deinem, ich sage immer gern, dem Affen in deinem Kopf, der die ganze Zeit am Rattern und am Bananensuchen ist, dem gibst du ein Thema, mit dem er sich beschäftigen kann. Dem gibst du eine Geschichte. Ich gebe dir mal ein paar Tipps einfach mit, was du beispielsweise machen kannst. Du kannst abtauchen in einen Ort, in den du mit all deinen Sinnen eintauchen kannst und der für dich die komplette körperliche wie mentale Entspannung bedeutet. Es kann sein, dass du am Strand bist mit einer Pina Colada in der Hand. Es kann sein, dass du Snowboarden bist. Es kann sein, dass du gerade am Kochen bist oder am Essen oder was auch immer. Also irgendeine Situation, in die du wirklich eintauchen kannst, wie in so eine Geschichte und in der du versuchst, Stück für Stück diese Situation immer weiter zu genießen oder auch dich mit dieser Situation so aktiv auseinanderzusetzen, dass die so präsent ist, als wäre sie gerade real. Und hier gibt es ganz viele Mentaltechniken, die du arbeiten kannst. Manche Leute fangen zum Beispiel an, ich habe einen Teilnehmer letzte Woche gehabt, der hat fast 5 Minuten die Luft angehalten und der hat gesagt, er hat die kleinen Fliesen im Pool gezählt. Da gab es ganz viele kleine Fliesen und hat angefangen, diese Fliesen zu zählen, wie viel da sind. Das heißt, er hat seinen Kopf beschäftigt und hat aktiv auch geschafft, seinen Körper zu entspannen. Oder eine andere Teilnehmerin, die immer sehr aktiv in ihrem Körper war und anfangs sich damit sehr schwer getan hat, die Luft anzuhalten, hat ein Gefühl der Sicherheit gebraucht, ein Gefühl der Geborgenheit gebraucht, ein Gefühl, sich zu erlauben, über dieses körperliche Gefühl, das aufkommt, wenn sie Luft anhält, hinwegzusehen, sich zu fragen, was steht denn hinter dieser Empfindung, wenn sie gerade aufkommt. Und auch das kannst du für dich mitnehmen, auch diese Tipps kannst du direkt für dich mitnehmen. Schau an, wie du deinen Kopf beschäftigen kannst. Weil wenn dein Kopf beschäftigt ist, hast du deinen Fokus auf etwas anderem und kannst vielleicht in diesem Moment deinen Körper viel lockerer lassen, viel mehr entspannen. Und auch diese Frage, was kommt denn danach, was steckt denn dahinter? Und wenn ich mir im Endeffekt nicht nur anschaue, was kommt da für eine körperliche Reaktion hoch, sondern ich mir auch gleichzeitig anschaue, okay, jetzt kommt die zwar, aber was passiert denn, wenn ich diese Empfindung akzeptiere, wenn ich sie versuche durchlaufen zu lassen, was kommt danach? Und das ist ganz spannend für dich, weil es gibt immer etwas, was danach kommt. Danach kann Leichtigkeit kommen, danach kann die Möglichkeit kommen, wirklich nochmal aktiv zu entspannen. Und vor allem, wenn ich diese körperlichen Empfindungen zulasse, wirklich aber auch akzeptiere, ansonsten funktioniert das nicht. Also wenn ich sie akzeptiere, sie zulasse und sie dann loslasse, dann fangen sie sich an zu verändern. Und allein dieser Veränderungsprozess ist total spannend, schon mal anzuschauen. Das kann sein von einem Versuch des Luftanhaltens zum nächsten, aber das kann auch während dem Luftanhalten funktionieren. Das heißt, versuch deinen Kopf hier zu beschäftigen und dazu gibt es viele, viele, viele mentale Techniken, mit denen du arbeiten kannst. Ja, ich persönlich habe mir verschiedene Geschichten angeschaut. Wenn ich die Luft anhalte, tauche ich ab. Oder auch jetzt bei uns im Freediving Camp brauche ich das gar nicht, weil ich beispielsweise Fotos mache, ich meine große Kamera dabei habe mit Abtauche, ich auf andere Leute schaue und mich dadurch beschäftigen lasse, dass ich beispielsweise in meinem Lehrmodus bin. Das heißt, da fällt es mir extrem leicht, die länger die Luft anzuhalten, bei meinen Schülern zu sein, sie dabei zu unterstützen, für sie nicht nur da zu sein, sondern sie auch so zu unterstützen, ihnen Tipps zu geben, wie sie sich optimieren können, an welchen Punkten sie arbeiten können. Das heißt, ich bin sowohl im Innen als auch im Außen, aber trotzdem sehr bei mir, weil ich sehr aufmerksam bin, was passiert und wie ich diese Person unterstützen kann. Und somit habe ich auch eine sehr große Beschäftigung meines Kopfes und kann dementsprechend auch viel entspannter länger die Luft anhalten. Jetzt gibt es auch noch einen großen Unterschied zwischen Wasser und Land. Das heißt, wenn du meistens deine Luftanhalteübungen machst, dann sind die vielleicht an Land. Du machst eine spezifische Atemübung, vielleicht auch in meinen Atempausen. Hier auch nochmal für dich, es gibt ja jede Woche eine Atempause, das heißt eine Atem-Live-Session. Und in dieser heutigen Folge gibt es auch nochmal ein Gewinnspiel dafür. Und zwar kannst du eine Atempause-Live-Session gewinnen. Das heißt, du kannst einfach mit dabei sein. Wenn du das möchtest, dann schreib mir gerne entweder eine Mail an Restorative bzw. mail@restorative-breathing.org oder schreib auch gerne, wenn du bei Spotify bist, hier unten nochmal bei den Fragen was rein. Und zwar dein Trick, um länger die Luft anzuhalten. Das würde ich gerne wissen, dann losen wir es aus und dann bekommt einer von euch den Zugriff auf die Atempause Live Session und kann bei einer Live Session mit mir dabei sein. Der Unterschied zwischen Wasser und Land habe ich gerade angesprochen. Also, der Unterschied zwischen Wasser und Land ist der, dass unser Körper im Wasser ganz anders reagiert wie an Land. Das heißt, wenn wir an Land beispielsweise die Luft anhalten in Atemsessions, weiß mein Körper, aha, ich bin an Land. Das heißt, es ist kein Wasser um mich herum. Und dementsprechend reagiert mein Körper auch anders auf diese Luftanhaltephasen. Abhängig davon, wie ich vorbereitet bin, kann ich hier relativ lange die Luft anhalten. Aber im Wasser geht das tatsächlich noch viel besser. Wenn du dich jetzt fragst, wieso kann ich denn bei oder nach spezifischen Atemtechniken länger die Luft anhalten und nach anderen weniger lang die Luft anhalten, ist es meist die mentale Komponente, die hier mit reinkommt. Oder ich nenne es auch gern ein bisschen physiologisches Cheating. Und zwar, wenn du sehr hoch aktivierende Atemübungen machst, also tief einatmen, schnell ausatmen, tief einatmen, schnell ausatmen, bekannt vielleicht auch als ich erwärme meinen Körper oder aktiviere meinen Körper, dann ist es eigentlich so, viel wird auch immer gesagt, dann ist viel Sauerstoff im Körper, was einfach physiologisch ja leider nicht stimmt, sondern es ist exakt das Gegenteil, weil tiefen und schnellen Atemzügen hyperventilieren wir und dabei reduzieren wir partiell die Sauerstoffsättigung bei uns im Körper als auch im Gehirn. Was ich damit aber auch sagen möchte, ist, über die Hyperventilation reduziere ich mein CO2-Level im Körper extrem, sogar stärker, als wenn ich schon im Alltag eine leichte Hyperventilation habe. Und wenn ich dann die Luft anhalte, dann dauert es länger, bis mein Körper sagt, hey, ich habe ein zu hohes CO2-Level. Also deswegen kann es da sein, dass das Luftanhalten einfacher ist. Es ist aber nicht möglich, die Luft so viel länger anzuhalten, wie ich es eigentlich könnte, wenn ich davor eine beruhigende Atmung mache. Also beispielsweise eine Hypoventilation, was wir auch beim Apnoetauchen machen. Das heißt, wir verlangsamen unsere Atmung. Wir arbeiten mit mentalen Techniken, um unseren Körper herunterzufahren. Wir verlängern unseren Atem, dass wir vielleicht die letzten drei Atemzüge dafür brauchen wir vielleicht 2 Minuten oder 1,5 Minuten. Das heißt, wir sind in einer sehr, sehr langsamen, ruhigen Atmung und auch unser Körper fährt in diesem Moment komplett runter. Und das brauchen wir eigentlich, damit unser Körper nämlich nicht im Normalmodus während der Atmung über diese hohe Aktivierung schon sehr viel Sauerstoff verbraucht. Das heißt, deswegen versuchen wir, unseren Körper schlafen zu legen. Wenn wir das an Land machen, dann ist das schon sehr gut und dann können wir damit auch sehr gut arbeiten. Jetzt ist es aber so, dass wenn wir im Wasser nicht nur Luftanhaltephasen haben, sondern auch diese Vorbereitung, bevor wir die Luft anhalten, also eine Hypoventilation, eine Verlangsamung der Atmung in Kombination mit mentalen Techniken, die uns dabei unterstützen, immer weiter loszulassen und abzuschalten, dann ist es so, dass auch nochmal der Mammalian Dive Reflex reinkickt. Das heißt, der Säugetierreflex, der in Kombination mit Wasser uns dabei unterstützt, nämlich die Herzfrequenz nochmal deutlich zu drosseln. Das ist so der größte und erste Faktor. Also wenn unser Gesicht in Kontakt mit Wasser kommt, dann drosseln wir damit automatisch unsere Herzfrequenz. Das geht ganz, ganz schnell, auch während wir die Luft anhalten. Ich habe das mal mit einem Leistungssportler gemacht, der hatte davor eine Herzfrequenz von irgendwie 76, fast 80 Schlägen. Dann hat er die Luft angehalten, nach einer entspannten Vorbereitung das Gesicht ins Wasser gelegt und in ungefähr 40 Sekunden hat sich seine Herzfrequenz auf unter 40 Schläge reduziert. Und das nennt sich Bradykardie und dieser Effekt, dieser ja, Säugetierreflex, den wir auch im Wasser haben, unterstützt uns dabei, im Wasser viel länger und einfacher auch die Luft anhalten zu können, weil wir während des Luftanhaltens schon an einen Punkt kommen, dass unser Körper die Energiegewinnung über Sauerstoff so drosseln kann, dass wir in einem Art extrem tiefen Entspannungsmodus sind, in dem unser Körper nicht viel Energie braucht. Und das ist unser großer Vorteil, wenn wir im Wasser bzw. unter Wasser sind. Das heißt, unser Körper weiß ganz genau, wo wir sind und sagt, okay, hier kann es passieren, dass ich länger die Luft anhalte. Hier gucke ich, dass ich auf so einen Sparmodus gehe. Das macht er damit automatisch. Es ist super faszinierend und vor allem, es ist körperlich spürbar, wenn man anschließend aus dem Wasser wieder nach oben kommt, nach einer längeren Tauchphase. Und Ich spüre auch, wie die periphere Vasokonstriktion, also die Gefäßverengung in den Extremitäten, das auch ein Teil dieses Reflexes, sich wieder löst und das Blut wirklich in Hände und Füße fließt. Gerade eigentlich hauptsächlich nur beim ersten Tauchgang bei mir. Und es ist ziemlich abgefahren, das so wirklich ganz direkt zu spüren. Jetzt gehen wir nochmal auf einen Aspekt mit ein. Und zwar, ich glaube, etwas, was für dich sehr wichtig sein kann. Die Empfindung im Verhältnis zu mentalen Prozessen, die wir haben. Wenn du in diesen Luftanhaltephasen bist, dann kannst du dir anschauen, wo spürst du diesen Widerstand oder wo kommt dieser gefühlte Kampf auf während dem Luftanhalten, an dem du merkst, na, jetzt muss ich aber langsam raus, jetzt ist aber genug. Ja. Wo und wie passiert das? Das heißt, ist es wirklich etwas Körperliches? Empfindest du es auf körperlicher Ebene? Oder ist ein Impuls eher auf mentaler Ebene da? Ich hatte mal einen Teilnehmer bei einem Apnea-Surf-Workshop in Köln und der hat sehr, sehr viel gesprochen, sehr viel geredet. Der hat die Luft angehalten und hat auch nicht lange die Luft angehalten, hat wieder angefangen zu atmen. Und das Erste, was er gemacht hat, war, nachdem er die Luft angehalten hat, er hat geredet, hat sofort geredet. Also hat die Luft angehalten und macht den Mund auf, bla 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 und redet. Und sagt eben die Sachen wie, ich kann es nicht, es geht nicht, ich brauche Sauerstoff, ich muss atmen. Und er hat einfach nicht verstanden, dass es nicht um Sauerstoff geht und es geht nicht ums Atmen, sondern es geht darum, sich rein körperlich damit auseinanderzusetzen, was passiert, wenn unser CO2-Wert im Körper anfängt zu steigen. Und nachdem er angefangen hat, nach dieser Luftanhaltephase zu sprechen, habe ich ihm nochmal klar und deutlich gesagt, wenn du anfängst zu reden, nachdem du die Luft angehalten hast, kann es ja nicht am Sauerstoff liegen, oder? Das hat er mich angeschaut und gesagt, was ich meine, wir haben es nochmal gemacht, er hat wieder angefangen zu reden. Und da habe ich mir nochmal aufgezeigt, wenn du die Luft anhältst und danach anfängst zu sprechen, dann atmest du aus, aber hast nicht das Bedürfnis einzuatmen. Und auch das kannst du dir nochmal für dich selbst anschauen. Wenn du an diesem Punkt bist und sagst, okay, ich muss jetzt wieder atmen, dann mach das. Und du wirst aber merken, dass du primär, weil du meistens nämlich eingeatmet hast, bevor du die Luft anhältst, dass du primär ausatmest und nach dieser Ausatmung schon das Gefühl hast, jetzt geht es mir eigentlich schon gut und dann oft der Gedanke aufkommt, na, da wäre noch mehr gegangen, ich hätte doch länger können. Und dann erst atmest du wieder ein. Das heißt, die Entspannung deines Körpers, aber auch deines mentalen Zustands entsteht dadurch, dass du ausatmest und damit CO2 abatmest. Und wenn du an diesem Punkt bist, dann spürst du automatisch, alles klar, es liegt hier nicht daran, dass ich zu wenig Sauerstoff habe oder Luft brauche, sondern es liegt daran, dass ich dieses CO2-Level nicht gewöhnt bin. Und damit können wir aktiv arbeiten, weil wir können diese CO2-Toleranz erhöhen und zwar nicht nur über längere Luftanhaltephasen, sondern zum Beispiel über Atemsessions, die ich auch in der Atempause donnerstags gebe, wie Silent Touch, wie Pure Regeneration, wie Mental Kick. Das sind alles Atemsessions, bei denen ich die Teilnehmer dabei unterstütze, in diesen Modus reinzukommen, den ich haben möchte. Körper schlafen legen, Kopf hellwach haben. Wie gesagt, du kannst dir gerne, wenn du uns eine Mail schreibst, an mail@restorative-breathing.org oder unten hier bei Spotify unsere Nachricht hinterlässt, natürlich mit deiner E-Mail-Adresse auch, dann nimmst du automatisch am Gewinnspiel teil und kannst eine Atempause-Live-Session gewinnen. Wenn du in diesen Sessions auch für dich drin bist, dann guck dir auch wiederum nochmal an, welche mentalen Prozesse laufen ab, welche körperlichen Prozesse laufen ab. Und wirklich ganz wichtig, wo ist der Widerstand? Wo ist dieser Kampf? Wann passiert das? Und wo kommt das her? Also ist es jetzt nur was aus dem Kopf rauskommt? Ist es bei den meisten so? Dann frage ich, und was hast du körperlich empfunden? Ja, da ist was passiert und dann musste ich atmen, weil ich habe Sauerstoff gebraucht. Dann sage ich, das ist kein körperlicher Prozess, sondern es ist ein mentaler Prozess. Du sprichst nicht davon, was bei dir auf körperlicher Ebene passiert, sondern was du mir gerade erklärst, ist, wie du auf eine körperliche Reaktion mit deinem Kopf reagiert hast. Und zwar das zu versuchen, dir zu beschreiben und zu verargumentieren und zu dir selbst zu sagen, es ist okay, wenn ich jetzt rausgehe und eben nicht mehr die Luft anhalte. Also guck dir an, wo dieser Widerstand ist. Vielleicht spürst du das auf körperlicher Ebene oder auch der Widerstand auf mentaler Ebene zu sagen, ich gehe jetzt mit dieser körperlichen Empfindung mit. Was einhergeht damit ist, es möchte etwas gesehen werden. Versuch es auch mal anders zu sehen. Es möchte etwas gesehen werden, und zwar eine körperliche Reaktion, wenn du an eine Grenze kommst. Und damit spreche ich entweder von körperlicher Grenze, also ein hohes CO2-Level bei dir im Körper, oder auch eine mentale Grenze, an die du stoßen kannst. Und ab diesem Punkt möchte etwas gesehen werden. Und das Schöne beim Luftanhalten ist, dass wir diese Widerstände sehen können, spüren können und dann anfangen können, damit zu arbeiten. Ich gebe dir gerne ein schönes Beispiel. Ich hatte eine Teilnehmerin im Freediving Camp, die hat sich im Luftanhalten sehr schwer getan. Ja, am Anfang waren es ein paar Sekunden, 20, 30 Sekunden vielleicht bloß. Und sie hat sich damit sehr schwer getan, hatte eine gewisse körperliche Empfindung, mit der sie gearbeitet hat, die sich für sie nicht wohl angefühlt hat. Und bei ihr war es dann auch, der Schalter hat sich umgelegt und sie musste raus aus dem Wasser. Hat sich versucht, gut zu regulieren, damit aktiv zu arbeiten, aber sie hat sich aktiv mit diesem Gefühl nicht direkt auseinandersetzen können und konnte nicht schauen, naja, was liegt denn dahinter? Wir haben jeden Tag Atemsessions auch gemacht im Freediving Camp und ich habe natürlich jede Person immer weiter auch an diese Phasen herangeführt, auch zu schauen, wie fühlt sich der Körper an, was nämlich war. Und über diese Woche hinweg hat sie es geschafft, natürlich auch mit Unterstützung ihres Buddies und dieser ganz tollen Gruppe, die wir da mit uns hatten, und vielleicht auch ein paar kleine Tipps, die ich hier noch mitgeben konnte, hat sie es geschafft, über 2 Minuten die Luft anzuhalten, und zwar mit einem Lächeln. Und das sind solche Momente, die einfach der absolute Wahnsinn sind, weil die Person meist für sich selbst denken, ich kann das nicht, aber durch eine aktive Auseinandersetzung mit den Empfindungen, die wir haben und diesem, was steht denn dahinter, sich nicht anzugucken, da ist die Empfindung und das ist meine Grenze, sondern ich habe diese Grenze, ich habe diesen Widerstand oder ich spüre dann Kampf, und dann zu fragen und den Fokus darauf zu legen, was steht dahinter, was kommt danach, was passiert, wenn ich mich aktiv mit dieser Empfindung auseinandersetze, was passiert, wenn ich diese Empfindung sich verändern lasse, was ist, wenn ich versuche, diese Empfindung zu akzeptieren, zu sagen, sie ist ein Teil von mir und ich lasse sie los. Nimm genau das erstmal für dich mit und du wirst sehen, dass dir das Luftanhalten in Zukunft leichter fällt, dass du länger die Luft anhalten kannst. Und bitte, wenn du die Luft anhalten möchtest und auch sagst, du möchtest einmal erfahren, wie das denn ist, im Wasser die Luft anzuhalten, such dir bitte professionelle Unterstützung. Mach das nicht in der Badewanne oder mach das auch nicht irgendwo im Hallen- oder Freibad. Sondern hol dir jemanden, der sich damit gut auskennt und der dich dabei unterstützen kann, damit du einen Raum hast, wo einmal im Wasser nichts passiert oder wenn was passiert, dass jemand da ist, um dich wieder rauszuholen. Gleichzeitig haben wir noch darüber gesprochen, über die körperlichen Empfindungen und mentalen Prozesse. Mach dir nochmal klar, wenn du in diesen Luftanhaltephasen bist, was passiert auf körperlicher Ebene, was passiert bei mir im Kopf. Und guck, dass du das wirklich differenzierst, dass du es auseinanderklamüserst für dich. Und wenn du dann merkst, okay, da kommt was Körperliches, dann versuch dich erstmal mit dieser körperlichen Empfindung auseinanderzusetzen. Weil der erste Impuls, der kommt, ist immer ein körperlicher Impuls, ein wirklicher Impuls. Und was wir dann haben, ist die mentale Auseinandersetzung mit diesem Impuls. Es kann aber auch Langeweile sein. So nach dem Motto, ich halte die Luft an, ich weiß nicht, wie ich mich beschäftigen muss. Und dann kriegst du rasende Gedanken. Ja, also auch hier zu schauen, erstmal, wenn etwas kommt, welcher körperliche Impuls ist das? Und wie kann ich meinen Kopf beschäftigen während dieses Prozesses? Also, nimm das nochmal für dich mit. Es ist eine Kunst, die Luft anzuhalten. Aber es ist eine Kunst, die wir alle erlernen können, mit der wir alle arbeiten können. Und auch du kannst es schaffen, länger für dich die Luft anzuhalten. Du kannst es gerne in Atem-Sessions probieren. Guck da gerne bei mir vorbei in beispielsweise Silent-Touch-Sessions, bei denen wir wirklich gucken, oder auch in Fuck-It-Sessions. Also auch in den Sessions arbeiten wir mit längeren Luftanhaltephasen. Und du wirst sehen, dass du von Mal zu Mal, wenn du dich mit deinen körperlichen Empfindungen auseinandersetzt, deine körperliche Wahrnehmung steigerst, und über den mentalen Teil lernst, diese körperlichen Empfindungen zu akzeptieren und loszulassen, mehr bei dir selbst anzukommen, diese innere Ruhe verspürst, wird es für dich viel, viel leichter sein, auch länger die Luft anzuhalten. Denk nicht von heute auf morgen, denk ein bisschen längerfristig, denn längere Luftanhaltephasen können auch einen sehr guten, positiven Einfluss auf deine Gesundheit haben. Dann bedanke ich mich für die Zeit. Schön, dass du da warst. Falls du es noch nicht gemacht hast, würden wir uns über eine kurze Bewertung freuen, ob du hier bei Apple zuhörst oder auch bei Spotify. Einfach kurz ein paar Sternchen da lassen und einen Einzeiler. Vielen lieben Dank, schön, dass du mit da warst, und ich freue mich, dich nächste Woche wieder in der Atempause begrüßen zu dürfen.